Wir starten mit die Session. Genau. Habt ihr Tropfenkartoffeln? Sonst geht's los mit Limiten. Denkt dran, es gibt hier Kinderriegel geht rum und Bananen geht rum, wenn ihr das wollt. Und Äpfel hätten wir auch noch.
Ich hoffe, ihr seid auf einer anderen Seite. Ja.
Ich glaube, da. Okay, wenn es keine Fragen gibt, dann starten wir mit. Das ist, glaube ich, Abschnitt 5. Ja.
Ihr kümmert euch um Sauerstoff versus Kälte, ne? Okay. So, ineinander sitzt, da kennt ihr ja auch ein Limit. Dann nimmt man den Limit von einer Folge von Zahlen oder von einer Folge von Punkten in dem nächsten Raum, die irgendwo hinten sitzt. In der Kategorientheorie gibt es das auch, aber auch noch eine Stufe höher, nämlich das mit den Limits von Objekten in einer Kategorie. Okay.
Hallo.
Und ich zeige euch ein Beispiel. Also ihr kennt doch den Vektorraum R auf 0.
Ja.
Okay, meinetwegen können wir aber auch bei R auf 1 anfangen. Ihr kennt den Vektorraum R auf 1 und ihr kennt den Vektorraum R auf 2 und ihr wisst, da kann man so eine Inklusion finden. Man kann nämlich den Vektor x abbilden auf den Vektor x0. Und ihr kennt ja auch den Vektorraum R auf 3 und da kann man wieder eine Inklusion finden. Die bildet dann den Vektor xy ab auf xy0. Und so weiter und so fort. R auf 4. R5. Und wenn man keine Furcht vor dem R0-Vektorraum hat, dann kann man auch ganz vorne starten. Der einzige Vektor in diesem Vektorraum 0 wird dann auf R1 geschickt, was auf die, die 0 im R1 ist. Gut. Und das können wir jetzt immer so weitermachen. Und dann hat man doch das Gefühl, dass diese Folge von Räumen in irgendeinem Sinne konvergieren sollte. Und das tut sie in der Tat. Das wird unser erstes Beispiel jetzt für den Co-Limit sein. Hat jemand eine Idee? Einfach so ein Bauchfeeling, was der Limit von dieser Folge von Vektorraumfolgen sein soll. Genau. Sowas wie R hoch und endlich. Muss man ein bisschen aufpassen. Die Notation ist da nicht ganz standard und es gibt mehrere. Ciao. Und es gibt alle Vektorräume, die so ähnlich aussehen. Ich meine jetzt diesen Vektorraum. Da sind Tupel drin. X. Soll ich bei 0 oder bei 1 anfangen? Lass mal bei 0 anfangen, oder? Weil wir cool sind. Okay. X0, X1, X2, aber unendliche Tupel, ja? Nach unten unendlich lang. Und dann gibt es aber noch eine Bedingung, nämlich nur endlich viele dieser Einträge sind ungleich 0. Nur endlich viele Einträge sind ungleich 0. Das heißt, ab einer gewissen Schranke sind dann alle 0. Ja? Also es existiert irgendein Groß N auf natürlichen Zahlen, sodass für alle klein n ab dem Groß N gilt, dass der entsprechende Eintrag 0 ist. Genau, das ist der Grenzwert von all diesen Vektorräumen. Und in der Tat ist es so, dass all die Vektorräume, die wir hier sehen, jeweils einbetten in diesen Grenzvektorraum. Und das ist halt formal bedeutet, Limes von so einem Diagramm zu sein, oder in diesem Fall Co-Limes von so einem Diagramm zu sein, das werden wir gleich verstehen. Machen wir ein zweites Beispiel. So, er kennt ja den Ring Z modulo 10. Da rechnet man von 0 bis 9 und dann modulo 10, zum Beispiel 3 plus 8 wäre 1. Diesen Ring. Gut. Ring, ja? Ring ist dasselbe wie Körper, nur dass nicht unbedingt jedes Element, auch nicht jedes Element, ich glaube die 0, einen multiplikatives Invers hat. Ist da ein Ring. Gut.
Ihr kennt auch den Rechenbereich Z modulo 100. Da sind die Zahlen von 0 bis 99 drin und man rechnet modulo 100.
Ich kenne auch Z modulo 200.
Das geht auch, aber ich will es hier mit 10 auf den Zinsen machen. Aus einem bestimmten Grund, der gleich noch klar werden wird und der eine Verbindung hat zu eurem Ich, als es in der dritten Klasse war. Wenn euer Ich so war wie mein Ich. Und wir haben hier eine Abbildung, die schickt, also im Rahmen von so einer Ella würde ich das vielleicht so schreiben, ja? Die schickt eine Äquivalenzklasse von X Modul 100 gesehen auf die Äquivalenzklasse von X Modul 10 oder ein konkretes Beispiel, die 72 wird hinten auf die 2 geschickt, die Endziffer. Gut, und wir können auch Z Modul 1000 nehmen. Auch wieder mit derselben Abbildung, Äquivalenzklasse von X. Wird auf die Äquivalenzklasse von X geschickt und um ein konkretes Beispiel zu nehmen, die Zahl 123 wird auf die Zahl 23 abgeschickt. Und jetzt kann man doch immer so weitermachen. Das sind übrigens alles selektive Abbildungen, deswegen ist da so ein Backslash Two Head Error in die Tafel. Gut, und dann gibt es doch einen, soll es einen Limes davon geben. Mag jemand irgendwie bauchgefühlsmäßig sagen, wie der Limes irgendwie aussehen könnte? Null. Habe ich das gehört? Weil du sagst, Z, das ist quasi Z modulo 1 Milliarde und dann Z modulo unendlich. Ja, genau, nach links jetzt, ja. Das wird nämlich unser erster Limes. Wie bitte, Anna? Nur Z? Das ist eine sehr gute Idee und fast richtig. Ich schreibe das mal da unten hin. Das ist dann unser erstes Beispiel für ein Möchtegern-Limes, weil es ja kein richtiger Limes ist. Das wäre aber an sich schon richtig, also ich möchte gerne Limes, weil Z hat ganz viele Abbildungen hier rein. Ich kann ja eine normale ganze Zahl, kann ich ja modulo 1000 betrachten oder modulo 100 oder modulo 10. Aber im Limes ist noch ein bisschen mehr drin als nur Z.
Z mit jedes Element ist eine eigene Äquivalenzklasse?
Das wäre wieder Z. Wenn du nicht identifizierst, wenn deine Äquivalenzrelation so ist, dass das nur dann Äquivalenz sind, wenn sie gleich sind, dann hättest du nicht identifizieren müssen. Ja, kommt etwas mehr. Also das ist ein anderes Set, das berechnen bereits, der bisher noch nicht gemacht wurde. Das ist Set Index 10. Achtung, viele Leute haben diese Schreibweise, um damit die Zahl modulo 10 zu bezeichnen. Aber ich habe diese Schreibweise nicht. Das ist der Ding hier, der 10-adischen Zahlen. Ring der 10-adischen Zahlen. Ich meine damit nicht modulo 10 rechnen. Meine Schreibweise für den Ring, wo man modulo 10 rechnet, ist Z modulo runde Klammer 10. Okay, und was ist jetzt in diesem Ring Z modulo 10? Da sind Zahlen drin. Ganze Zahlen, keine Komma. Die Ziffern von 0 bis 9 werden verwendet. Aber die Zahlen können nach links unendlich lang weitergehen. Also zum Beispiel ist da die Zahl drin, keine Ahnung, 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2. Und nach links unendlich lang weitergehen. Nach links, ja. Also anders wie bei den normalen Zahlen, wo ihr eventuell nach dem Komma nach rechts und rechts mit folgen können. In den 10-arischen Zahlen folgen nach links unendlich viele Ziffern. Und in der Tat, wenn man so eine Zahl hat, die nach links unendlich viele Ziffern hat, dann kann man von der ja hinten die letzten 3 Endziffern anschauen oder die letzten 2 oder die letzten. Und so kriegt man diese Abbildung in die einzelnen Bestandteile des Limes. Z10, schöner Rechenbereich, es ist kein Körper. Wenn man das Ganze macht mit einer Primzahlforschungsbasis und dann hier Primzahlpotenzen statt Zehnerpotenzen, da wird es ein Integritätsbereich, das heißt, da hat man keine Nullteile. Dann muss man nur noch ein Element 50 in der Theorie machen, dann hat man einen Körper. Sehr wichtiger Rechenbereich in der Zahlentheorie. Und wenn ihr die Verbindung haben wollt zu eurem Drittklässler-Ich, dann erhebt euch die Frage auch für nach dem Seminar. Hängt mit Taschenrechner zusammen.
unser Beispiel, erstes Beispiel für ein Limit. Der wesentliche Unterschied ist, bei einem Co-Limit, da gibt es Morphismen dann auf den einzelnen Bestandteilen des Diagramms in die Spitze. Und bei einem Limit gibt es Morphismen aus der Spitze in die einzelnen Bestandteile. Also genau andersrum. Das ist auch derselbe Art Unterschied wie bei Produkt und Koprodukt. Und tatsächlich ist das Produkt ein Beispiel von einem Limit, sehen wir gleich noch genauer, und das Koprodukt ist ein Beispiel von einem Co-Limit.
Ja? Kannst du erklären, warum du bei R unendlich die Bedingung angepasst hast, oder kommt das später
noch? Kann ich schon erklären. Also zum einen werden wir gleich die formale Definition von einem Co-Limit sehen, und dann kann man einfach nachrechnen, dass man diese Bedingung braucht, damit es stimmt. Aber ich kann auch jetzt schon so ein bisschen intuitiv versuchen, eine Antwort zu geben. Nämlich der Co-Limit hier, das ist das kleinste Objekt, was denkbar ist, was hier dazu passt. Und wenn man diese Bedingung stellt, dann kommt ein kleines Objekt raus, wie wenn man sie nicht stellt, wenn man beliebige unendliche lange Tupel erlauben würde. Aber man sieht, dass dieses kleine Objekt mit der Zusatzbedingung schon genügt, um eine Einbettung zu unterstützen von jedem, der R hoch 5, R hoch 70, R hoch 1 Milliarde da rein. Und hier war es genau andersrum. Hier der Limit, der ist das größte Objekt, was gerade noch in der Lage ist, diese Projektionen rein in die Objekte zu unterstützen. Z ist auch ein Objekt, was in der Lage ist, die Projektionen rein zu unterstützen. Aber Z10 ist nochmal größer, weil hier gibt es dann viel mehr Zahlen als hier, weil hier drin endet jede Zahl irgendwann, man hat nur endlich viele Stellen vom Komma, hier geht es weiter. Tatsächlich ist dieser Rechenbereich überabsehbar unendlich groß und der nur absehbar unendlich groß. Und es gibt dann aber eine gewisse Verknüpfung zwischen den beiden Vorschlägen hier. Das ist der echte Limes, das ist ein Möchtegern-Limes, nämlich es gibt genau eine Abbildung von hier dort rein, sodass alle Dreiecke, die wir jetzt einzeichnen könnten, kommutieren. 1 und 3 ist zum Beispiel folgendes. Wir können entweder direkt von Z nach Z0 tauschen gehen, oder wir können erstmal hoch zu Z10 gehen und dann nach Z0 tauschen. Das sind jetzt zwei Wege, um von Z nach Z0 tauschen zu kommen, und das soll kommutieren. Das steckt in dieser Forderung.
Insbesondere
bei
Wenn wir das im Produkt machen statt im Co-Produkt, oder dann kommt man nicht diese 10 Millionen rein.
Genau, richtig. Machen wir das gerade auch noch jetzt? Ja. Wir können auch folgende Kette haben. Diesmal sehen die Abbildungen ein bisschen anders aus, die gehen auch in die andere Richtung, das sind ganz andere Abbildungen einfach. Hier wird der Vektor x, y geschickt auf x. Und hier wäre der Vektor x von z geschickt auf x, y. Und jetzt kann man sich wieder fragen, hey, was ist denn hier von der Limes? Und der Limes wird sein, wie sollten wir das jetzt nennen? Vielleicht sollte man das auch lieber R hoch Omega nennen, statt R hoch unendlich.
Also ich würde dafür gerne R hoch N nennen.
Ah ja, nö, das ist nice, ja. R hoch N. Genau, das ist jetzt der Vektorraum aller Unendlichen. X0, X1, alle X auf R, aber sonst keinerlei Bedingungen.
Das heißt, das sind einfach beliebige Folgen von der L-Zahl.
Genau. Die ich die Oder-Folge nach unten schreibe, in den langen Spaltenwecker nach unten, während man in der Analysis-Folge meistens nach rechts schreibt.
Genau, und so eine Folge ist einfach eine Abbildung aus N heraus, also das ist einfach der Vektorraum der Abbildung von N nach R.
Genau.
Deswegen haben wir da auch R hoch N geschrieben.
Das ist nicht irgendwie intuitiver, wenn man das andere R N nennt und das R nennt.
Mag sein, aber also es wäre auf jeden Fall falsch da. Weil es gibt schon diese Konvention, dass wenn du eine Menge schreibst und dann hoch eine andere Menge, dann meinst du die Menge der Abbildung von den Exponenten in die Basis. Und
das passt hier wunderbar, ja, weil so, wie Matthias gerade schon kurz gesagt hat, so ein Spaltenvektor kann ich mir auch vorstellen als eine Abbildung von M nach R, die ordnet nämlich jedem Index zu, dem Zahl, die an dieser Stelle steht.
Und das hier ist nur eine Teilmenge davon, ja. Hier sind nicht alle Funktionen von N nach R zugelassen, sondern die, die irgendwann zur Nullfunktion werden. Wenn man
hinweist. Aber da wäre Index Element M und hier
sind ja, 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 genau. Das, es gibt auch, also es ist überhaupt nicht wichtig, aber es gibt hier noch eine andere Notation für, nämlich R hoch runde Klammern N. Statt R hoch ohne Klammern N. Das ist nämlich das Koprodukt von ganz vielen Kopien von R in die viele generischen Zahlen und links haben wir das Produkt. Ja? Aber, also tut jetzt überhaupt nichts. Gut, also das waren erste Beispiele. Ein einziges Beispiel will ich noch machen. Nämlich, was ist von diesem Diagramm, was wir gesehen haben, nicht der Co-Limes, nicht der Limes, sondern der Co-Limes. Habt ihr da irgendeine Vermutung, obwohl ihr immer noch nicht die Definition kennt? Nee. 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 So viele Dinge gibt es nicht mehr, ne? Was jetzt eine krasse Lüge war, ne? Weil es gibt ja schon eine echte Klasse an Ringen. Aber ich würde vorschlagen, der Co-Limes von diesem Diagramm.
Natürlich ein
Zahl. Ist kein Ring. Ist Z mod 10. Also einfach das Rechteste, was hier dran steht. Und genauso wäre der Limes von dem Diagramm hier vorne einfach R0, das Linkeste, was hier dran steht. Ja, die Idee ist ein Co-Limes, da geht das ganze Diagramm so nach rechts und dann schaue ich, was ich da hin machen muss, damit das begrenzt ist. Ja? Aber hier endet das Diagramm ja einfach schon, wenn wir nach rechts klicken. Ja? Es geht nicht nach rechts weiter mit Punkt, Punkt, Punkt. Das hat hier ein festes Ende. Deswegen ist das schon der Limes. Wieso ist das Ende nicht? Weil ich mich entschieden habe, hier bei Z-Modul 10 zu enden. Ich hätte natürlich, genau, und das mache ich jetzt auch noch, weil alles andere völlig absurd ist. Weil das ist ja die 10% 10 hoch 1 und das ist 10 hoch 2 und das ist 10 hoch 3 und so weiter. Aber wir haben ja keine Angst vor Spezialfällen. Und die erste 10% ist 10 hoch 0. Und fährt Modulo 1 der Rechnung Modulo 1, das ist der Nullring, ja? Je zwei Zahlen sind in dem gleich. Und jetzt habe ich das Diagramm verändert und da habe ich dann auch den Co-Limes. Der Co-Limes ist jetzt Z Modulo 1. Aber eben war noch Z Modulo 10.
Und der Limes von dem Diagramm hat sich zufällig nicht geändert, obwohl ihm das Diagramm geändert
hat. Ja, richtig. Der Limes hat sich nicht geändert, das ist immer noch der. Und der Limes würde sich übrigens auch nicht ändern, wenn ich hier in der Mitte Z-Modul 100 durchstreiche und hier einfach einen langen Morphismus habe. Von ganz dort nach hier. Dann würde sich der Limes auch nicht ändern. Das kennt ihr auch aus der Analysis, wenn ihr eine konvergente Folge habt und ihr tut die Folgen wieder 7 und 12 rauslöschen aus der Folge, dann konvergiert die immer noch gegen denselben Kernwert. Und dieses Phänomen hier, dass man sich von diesem Diagramm den Co-Limes angeschaut hat, das wäre wie in der Analysis, dass man sich den Grenzwert von einer Folge anschaut, aber nicht für n gegen unendlich, sondern für n gegen 0, also einfach vorne den Startwert. Das ergibt natürlich nicht viel Sinn, deswegen macht man das in der Analysis nicht. Und genauso wenig gibt es viel Sinn, in der Kategorientheorie das zu tun, weil das ja auch schon hier steht. Aber trotzdem kann man es machen und es hat eine klare Antwort. Okay, ich glaube, ihr seid bereit um die Definition. Sei F von I nach P ein Funktor, vorgestellt als Diagramm. I ist dabei irgendeine Kategorie und P ist dabei irgendeine Kategorie. Morphismen, das sind die lila Morphismen,
aus der ersten Tafel. Dann mit Bob Fishman gemacht Pi Human und von X nach F von I gehen. Und zwar hat man gehört zum Daten von diesem F-Kegel genau ein, so ein bestimmter Morphismus Pi für jedes Objekt klein i aus groß i. Normalerweise tut man Objekte von Kategorien immer mit Großbuchstaben bezeichnen. Hier weiche ich davon ab und beschäftige mich mit kleinen Buchstaben, weil ich erinnert werden möchte daran, dass es heute so wie Indizes sind, Folgenindizes in der Lage sind, dass es auch ein kleines oder klein n und ein großes Großbuchstaben. Gibt es da bessere Vorschläge? Wie wir die Objekte hier sind? Okay, und natürlich ist das noch nicht alles, weil man kann Diagramme hinmalen in dieser Situation und wir werden vorne das kommutieren. So dass für alle Morphismen F von I nach J in I das Diagramm so und so kommutiert. Folgendes Diagramm. Wir haben x, wir haben f von i, wir haben f von j. Und da haben wir dann f von f. Weil das ein Punkt ist, haben wir wirklich all das, was ich unten eingezeichnet habe. Und wir haben auch diese Morphismen pi und pi j. Und die Forderung sollte halt sein, dass das nicht ist. Also das ist ein Kegel für F. Ein F-Kegel. Und das Objekt X da oben heißt auch Spitze von dem Kegel. Was ein bisschen aussieht wie ein Kegel. Denn ihr müsst bedenken, dass das ja nur ein kleiner Ausschnitt, also dieses kleine f von I nach j, das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der Indexkategorie i. Die Indexkategorie i könnte noch viel größer sein. Das gäbe vielleicht noch ein k und dann ist also hier ein f von k und dann hier wieder Morphismen und so weiter. Das heißt, man hat so eine ganze Ebene vollgepflastert mit Sachen und dann hat man drüber die Kegelspitze, die Morphismen in die Grundebene. Sieht ein bisschen aus wie ein Kegel. Wenn ich das mal schematisch malen darf, das sieht jetzt vielleicht irgendwie so aus. So weit haben wir es bisher, ja, aber jetzt geht es halt vielleicht noch ein bisschen weiter. Hier haben wir was und da haben wir was. Und hier haben wir zwei noch ein bisschen so. Und dann haben wir hier nochmal was. So. Und hier noch was. Ja. Und dann haben wir drüber die Kegelspitze, die über den Thron. X. Ja. Mit Morphismen rein. Und wenn dieses Diagramm unten quasi ein Kreis formen würde, dann wäre es ein echtes Kegel. So, das ist ein Kegel.
Und jetzt müssen wir diesen Kegel nehmen. Ja. Kann man auch als Möchtegern.
Genau, Kegel kann man genauso gut Möchtegern nehmen. Möchtegern. Von F. Und genau wie wir beim Antrag 1 Produkte als besonders gute Möchtegern-Produkte definiert haben, nicht als terminale Möchtegern-Produkte, definieren wir jetzt Limiten als terminale Möchtegern-Limiten oder als terminale Kegel.
Das Beispiel gleich unterhalb auch schon ein Kegel.
Ja. Ja, das ist euer erstes Beispiel für ein Kegel.
Und da wäre R gleich x.
R hoch n wäre gleich x. Genau, das wäre die Kegelspitze. Okay. Ja.
die ich zwar hier als seitwärts gezeichnet habe, aber wenn ich das konform mit dem Bildschirm machen soll, dann würde ich dieses Linear-RFN nehmen und hier nach oben ziehen und dann das Projektionsmodell mit all den einzelnen Staaten rechnen. Vielleicht ist es gut, bevor wir diese Token hier vollenden, hier noch eine kleine Ergänzung zu machen. Denn vielleicht sagt ihr, hier sehe ich gar keinen Funktor. Hier gibt es aber schon Funktor nur. Also hier fehlt aber nie ein Funktor, wenn ich die beiden Tafeln jetzt nicht lande. Das geht so, indem man sich euren Funktor hier noch denkt. Hier, die man dabei nimmt, ist folgende. Die komplizierte Index-Kategorie hier. Und sieht genauso aus, wie die abstrakte Form von dem Diagramm. Also die hat hier ein Objekt 0, dann ein Objekt 1, dann ein Objekt 2. Das sind jetzt aber dort oben nicht Vektorräume oder so, sondern nur die Zahl 0, die Zahl 1, die Zahl 2. Ich hätte die auch anders nennen können. Ich hätte hier Herzchen machen können, da Sternchen, da Raute und so weiter. Und dann werden wir irgendwann die Symbole ausgehen. Okay, und der Funktor bildet dann M ab auf R. Und sowas wie, ich mache nur ein Beispiel, 3 nach 2, das ist ja einer der vielen Morphismen in dieser Kategorie, wird abgebildet auf die lineare Abbildung, welche für die ganze Expression Z auf X ist. Und wenn man sich jetzt anschaut, was das anschauliche Bild von diesem Funktor ist, ja, dann hat man genau wieder dieser. Weil dieser Funktor ordnet eben zu jedem Objekt von dieser Kategorie jeweils das entsprechende R auf N zu und zu jedem Morphismus hiervon jeweils diese lineare Abbildung, die wir aufrichten statt.
Also ist R auf N sowas wie ein Monsterprodukt von allen anderen Objekten in R hoch.
Genau. Und Monster-Produkt, das bezieht sich dabei darauf, dass, ja, dass wir noch diese Morphismen haben zwischen den Dingen und dass wir die auch berücksichtigen. Wir könnten auch, das machen wir dann auch gleich als Beispiel, wir könnten auch all die Morphismen hier weglassen, das wäre immer noch ein Diagramm, und uns dann fragen, was der Limit ist. Das wird dann ein anderer sein. Okay, machen wir mal kurz die Definition fertig von mir. Ein Limit von F ist ein F-Kegel. Den schreibe ich dann so. Der besteht also aus dem Objekt X und ganz vielen Projektionsmorphismen in die einzelnen F und I rein. Die heißen übrigens nur so Projektionsmorphismen. Das müssen nicht wirklich Projektionen auf eine Komponente oder sowas sein, ja? Die nenne ich einfach Pi. So, der eine gewisse universelle Eigenschaft erfüllt. Der folgende universelle Eigenschaft erfüllt. Für jeden F-Kegel x' mit pi' in die f von i hinein, gibt es genau einen Morphismus Alpha von x' nach x, der folgendes Diagramm zum Kommentieren bringt. Soll ich die beiden Kegelspitzen ganz oben, ganz unten machen oder nebeneinander?
Oben nebeneinander.
Gut, also so. Ja. Bei Produkten macht man es nicht immer so, ne?
Das sogar ein bisschen anders.
Ja.
der folgende Diagramme sich notieren bringt. Jeweils eins für alle noch nicht beim F. Nur für einen, ja, genau, danke. Ja. Für alle, die im Osten. Richtig, ja. Gut. Wir haben einmal X. Das hat seine Abbildung PI, sein morphismus PI in FMI hinein. Vielleicht sollten wir das lila machen, weil es vormals auch aus der lila war. Gut. Und dann haben wir diesen anderen Ziegel, den Strich. Der hat seinen Pi-Strich in FMI hinein. Und die Aussage ist, es soll jetzt genau ein Alpha geben. So dass dieses Diagramm und all die dieser Art kommentieren. Wenn wir es wieder ein bisschen schematischer malen wollen, dann haben wir also unten das Riesendiagramm. Kann dasselbe sein eben. Also ich habe mich vorhin mal schematischer, wie das aussah. Also das ist vielleicht das Diagramm unten. Dann haben wir die eine Kegelspitze hier. Und dann haben wir die andere hier. Und die Aussage ist, es gibt genau einen Morphismus hier, sodass alles kommentiert, was wir jetzt so sehen an drei. An neun Dreiecken, die so oben drin sind. Soweit erstmal. Okay. Nur ein Beispiel. Und gleich werde ich euch fragen, könnt ihr schon mal im Hintergrund nachdenken, wie man diese universelle Eigenschaft noch ausdrücken kann unter Verwendung des Wortes Terminal. Hier ist ein Beispiel. Lassen I mal eine ganz konkrete, ziemlich kleine Kategorie sein. Nämlich die Kategorie, die aus zwei Objekten besteht und dazu natürlich jeweils Identität. Das ist die fertige Kategorie. Also den Namen.
Die hat einen Namen, genau. Komm ich da nicht
mehr drauf. Warst du nicht vielleicht den vorigen Schluss ein bisschen vorziehen?
Im Vorhang. Okay, aber
ich bin auch nur noch den Namen dieser Kategorie. Ja.
Aber du sagst, ich mach wieder auf und du sagst Stopp, wenn es anfängt los zu werden, ja?
Ja.
Stopp.
Alles klar.
So ist gut?
Oder ja, das geht. Das ist super.
Okay, geil.
Ja, dann ist es nochmal so.
Ja! Mach ich sogar.
Stopp.
So ist gut, aber ein bisschen zurück.
Minimal zurück noch. Ja, gut.
Es ist schon wichtig, dass wir hier Fröhlichkeit maximieren.
Ach, dann
ah, okay, ja. Aber das wird mir dann wieder sagen, oder? Also weiß jemand, wie diese Kategorie hieß? Die hieß das wandelnde Produkt. Und jetzt werden wir lernen, warum. Den linken Punkt, den er gefertigt hat, den anderen Punkt, den er nicht
verdreht hat.
Der andere war das quasi das Farbeprodukt, das können wir auch gleich machen. Dann jetzt ein X von Objekte von der Kategorie C.
dann können wir aus den jetzt an der Tafel stehenden Daten einen Funktor machen, von i nach c. Dann können wir die finden. Ein Funktor f von i nach c, und der schickt Herzchen auf x und Diamant auf y. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie ein Kegel.
Und wo schickt er die Morphismen hin?
Wo schickt er die Morphismen hin? Das sollte ich mir jetzt auch noch sagen, gell? Aber das liegt ja auch alles. Und das sind die Identitätsmorphismen. Also müssen sie wieder auf die Identitätsmorphismen von den Sprechern legen. Der ersten Taxe. Kleines Funfact am Rande. Erinnert euch an die beiden Punkteaxiome. Das erste Punkteaxiom hat gesagt, Identitäten müssen bewahrt werden. Das zweite Punkteaxiom hat gesagt, die Verdrehung, die Verkettung von Morphismen muss bewahrt werden. Und zwar von zwei Morphismen. Vorne einer, hinten einer. Mit Induktion kann man dann natürlich zeigen, dass auch wenn man 17 Morphismen miteinander verkettet, dass da die Verkettung auch erhalten bleibt. Keine Rolle spielt, ob ich erst eine 17 Morphismen verkette und dann eine Punktart anwende, oder erstmal auf jede 17 Morphismen wieder eine Punktart anwende und dann verkette. Insgesamt kann man also festhalten, dass auf den beiden Punktaxiomen folgt, dass beliebige endliche Verkettungen erhalten bleiben. Gut, und wenn man jetzt keine Angst vor Spezialfällen hat, dann kann man auch das als Axiom nehmen und dafür die anderen beiden Axiome streichen. Denn der Fall, dass Identitäten bewahrt werden, das ist der Fall, dass man null Morphismen miteinander verkettet. Die Verkettung von null vielen Morphismen, so wie leere Summe oder leeres Produkt, ist die Identität. Ihr könnt übrigens noch ein paar Sekunden mit einem ganz einfachen Trick auch testen, wie furchtlos eure Topologie-Dozenten sind. Ihr könnt zählen, wie viele Aktionen die für eine Topologie machen. Wenn sie 3 haben, sind sie nicht furchtlos. Dann können sie alles vor Spezial werden. Wenn sie nur 2 haben, sind sie gut. Seht doch mal an. Soweit wir immer noch üben. Okay, jetzt lasst uns mal anschauen, wie ein F-Kegel aussieht. Ja? Ein F-Kegel sieht dann so aus. Also der hat eine Spitze, dieser F-Kegel, ne? Die in der allgemeinen Definition eben hieß die x, ich nenne jetzt p. So, und dann gehört ja zum Kegel noch mehr, nämlich diese pi's. Wir haben einmal ein pi-Herzchen in f von Herzchen, was x ist. Und zum anderen haben wir ein pi-Diamant in f von Diamant, was y ist. Und jetzt sind wir noch nicht ganz fertig, weil zum F-Kegel gehört auch eine Kommutativitätsbedingung. Jetzt müssen wir alle Morphismen in I durchgehen, jeweils dieses Diagramm malen und dann fordern, dass das kommutiert. Machen wir das. Diese Kategorie hat 2 Morphismen, diesen Identitätsmorphismus und diesen. Schauen wir mal, wie das Diagramm dann aussieht. Ich werde das nur mündlich machen. I ist also Herzchen, J ist auch Herzchen und F ist die Identität von Herzchen nach Herzchen. So, dann hätten wir oben die Kegelspitze, das ist P. Dann haben wir einmal Pi-Herzchen nach unten, nach F von Herzchen. Auf der rechten Seite haben wir auch Pi-Herzchen nach unten, dort dann auch F von Herzchen. Und hier unten haben wir F von der Identität. Den Punktaxiom, also wieder die Identität. Die Forderung ist also, dass wenn man erst Pi-Herzchen geht und dann mit der Identität nachfunktioniert, dass dasselbe rauskommt, wie wenn wir direkt Pi-Herzchen gegangen wären. Und das ist schon in die Kategorienaxiome eingebaut. Deswegen müssen wir also doch keine weiteren Diagramme bezeichnen. Und das Fazit dieser Überlegung ist, dass ein F-Kegel genau dasselbe ist, wie wir möchten. sind F-Kegel dasselbe wie Möchtegern-Drücke.
Von P und diesem P ist noch nicht.
Nö. Ich sage nur, wenn wir einen F-Titel haben, rein hypothetisch, dann wäre der so aus. Es kann auch sein, dass ein Diagramm, also ein Punktdruck, dass der keinen einzigen F-Titel besitzt. Oder es kann passieren, dass der Titel F-Titel besitzt, aber keinen welcher visionelle Eigenschaft kann der richtig noch besitzen. Das kann so für sein. Genauso wie der Name spricht alle Folgen von diesem. Der Unterschied zur Analysis ist nur, dass die Konvergenz von Folgen immer eine sehr subtile Sache ist. Und wir werden in ein paar Minuten einen Satz kennenlernen, dass in ganz vielen wichtigen Kategorien des Lebens alle Limiten und alle Kohlenlimiten existieren. Also ich kann überhaupt keine diffizile Frage zu untersuchen, ob ein Punkt oder eine Limit hat, weil er hat immer eins, egal wie der Punkt aussieht.
Und wenn ich jetzt genau einen F-Titel habe, ist es dann automatisch auch die Limit, oder?
Angenommen, es gäbe nur einen F-Titel, richtig, dann wäre es automatisch die Limit. Wenn es auch, nicht ganz richtig, wenn es dann auch wirklich nur ein Alpha gäbe von diesem F-Titel in sich selbst. Okay. Es könnte noch sein, dass es hier 12 verschiedene Morphismen gibt, die alle dann diese Diagramme zum Kommutieren bringen. Dann ist es immer noch nicht die Limit. Mhm. Aber angenommen, es gibt nur ein Kegel und der hat dann Spitze x und die einzigen Morphismen von x nach x sind Identitätsmorphismen, also es gibt da nur einen, dann ist das automatisch der Limit. Okay, und ich will noch ein zweites festhalten. Kann mir jemand verraten, was ich sicherlich als zweites noch drunter schreiben werde? Zweites Fazit. Wenn man an die Limiten jetzt bei F denkt.
Ja. Also das terminale Objekt in der Kategorie der F-Kegel?
Das ist wichtig. Das wollte ich aber nicht hinschreiben, sondern hier. Anders formuliert. Ein Limit von F ist ein terminales Objekt in der Kategorie der F-Kegel. Muss man kurz nachdenken, Kategorie der F-Kegel war nicht offiziell eingeführt, kann man sich aber erschließen, was das vermutlich ist. Die Kategorie der F-Kegel hat als Objekte die F-Kegel, wie sie dort stehen, und als Morphismen hat sie so gelbe Pfeile, welche die entsprechenden Dreiecke zum Kommutieren bringen. Nur die, die auch wirklich die Dreiecke zum Kommutieren bringen, sind in dieser Kategorie enthalten. Gut. Und dann sehen wir, dass das wirklich dasselbe ist, wie zu sagen, ein Limit ist ein terminales Objekt in dieser Kategorie. Weil ein terminales Objekt wäre ja ein Objekt in dieser Kategorie, also wäre überhaupt ein F-Kegel, sodass für jedes andere Objekt in derselben Kategorie, also für jeden anderen F-Kegel, exakt ein F-Kegel-Morphismus existiert, in das angebliche terminale Objekt rein, sodass es kommutiert. Okay. So, aber was ich da unten schreiben wollte, war noch was anderes. Nämlich. Und ein Limit von F. Dasselbe. Wie ein Produkt. Von der Schule. Wenn man das nicht, nämlich wirklich nicht schreibt, dann sieht man, das ist einfach genau dieselbe, also die Bedingung vom Produkt vom Tag 1 ist genau dieselbe wie hier. Beides Mal heißt es, dass man sich alle Möchtegern-Produkte anschauen muss, also alle anderen F-Kegel. Und dann ist das eine dann ein Produkt, wenn es exakt einen Morphismus gibt, der diese Diagramme schon kommentieren kann. Ja?
Billig eine Frage aufgezogen?
Ja.
Bitte.
Die einzige Verallgemeinerung von Produkten ist praktisch, dass man für alle Objekte anschaut.
Der Unterschied zum Produkt ist, dass man hier noch Morphismen berücksichtigt.
Wir haben Produkt auch nur von zwei Objekten.
Ja, genau.
Wir haben ein gleiches Produkt von zwei Objekten XY. Jetzt können wir auch sagen, von fünf Objekten.
Ja.
Und dann könnte es zwischen diesen fünf Objekten auch noch irgendwelche Morphismen geben. Oder können Sie bei liebevoll und ähnlich vielen Objekten Morphismen nehmen. Das ist halt auch.
Ja. Aber wir hätten auch schon an Tag 1 definieren können, dass das Produkt von fünf Objekten ist. Das ist circa genauso gewesen wie das Produkt von zwei Objekten, nur dass man mehr Pfeile hat. Ja. Und dann wäre das Neue, was man jetzt hat, dass man vorne auf so eine Kegelspitze hier Diagramme zu kommentieren bringt. Denkt dran, ein mächtiger Produkt muss nichts zum Kommentieren bringen. Das ist einfach, besteht nur aus einem Morphismus hier, einem Morphismus hier und einem. Gut, also, wir sehen, i-förmige Limiten, also Limiten, wo die Indexkategorie diese Kategorie hier ist, die das vorhandene Produkt, sind genau so. Machen wir noch ein Beispiel, rechts von Ihnen. Ich habe dir gekauft, für den Namen. Kennt ihr den zweiten Mann-Comic? Für diese Situation. Die Situation ist, man sieht zweimal dieselbe Sache. Die Überschrift ist einmal die Namik-Kekse, die Naroni-Kekse. Die Naroni-Kekse sind ganz viele Leute, die sind da und freuen sich für den Vortrag. Die Naroni-Kekse ist genau derselbe Vortragende, genau dieselbe Fachartikel, aber es sind nur zwei Leute da und schauen ein bisschen Fragezeichen und haben keinen Spaß.
Ja, und wie sind die Kekse dann?
Was ist denn die allereinzige Kategorie von allen? Vorschlag?
Ja, die Kategorie mit nur einem Objekt.
Ah, die geht noch einfacher. Die leere Kategorie, genau. So, Ende des Gips. Die leere Kategorie. Okay.
Hat sie Null oder unendliche Morphismen?
Sie hat nur einen Morphismen.
Okay. Weil jeder Morphismus müsste ja zwischen zwei Objekten verlaufen.
Ja.
Also es gibt keine Objekte.
Genau.
Also kann es kein Morphismus.
Ja. Es ist nicht so wie ein Kreis, wo die Frage ist, was Null, also Null Ecken oder nicht. Okay, meine Frage ist, was ist denn dann, genau, jetzt müssen wir noch ein bisschen um Punkte definieren, ja? Bei T eine beliebige Kategorie. Eine beliebige Kategorie. Dann können wir definieren. Einen Funktor S, ich schreibe eben auf, von I nach T. Jetzt bin ich schon fertig mit der Definition. Denn ich müsste eigentlich fragen, wohin jedes Objekt geschickt wird und wohin jeder Morphismus gibt, aber nicht. Ich bin schon fertig. Es gibt genau einen Funktor von I nach T. Gut. Meine Frage an euch ist, wie sieht denn ein S-Kegel aus? Dann sieht ein S-Kegel so aus. Jeweils ein Objekt auf C gibt Anlass zu jeweils einem Punkt Kegel, genau richtig. So sieht ein Kegel aus. Das hat eine Kegelspitze, x, irgendein Objekt auf C, ja. Und jetzt bräuchten wir noch Morphismen in all die Sachen unten im Diagramm, gibt es aber keine Sachen unten im Diagramm, also brauchen wir auch keine Morphismen. Ich habe absichtlich quasi das ein bisschen nach oben gesetzt, gezeichnet, wie eben auch,
da war das Diagramm nämlich auf der Grundlinie, von die ich geschrieben habe, und ich bin zwar ein bisschen drüber, das wird wieder so, nur zu viele Weise steht unten. Aber wir haben ja keine Anspruchsbezahlung. X, das X da oben ist also irgendein beliebiges Objekt auf T. Ein Linie von F ist also dasselbe wie ein terminales Objekt. Welches existieren kann oder auch nicht existieren kann. Kurzer Check, ob das wirklich stimmt. Was wäre ein Limit? Ein Limit wäre ein Kegel, also ein Objekt, sodass für jeden anderen Kegel, also jedes andere Objekt, exakt ein Morphismus Alpha gelb von x' nach x existiert, sodass all solche Diagramme hier noch kommutieren würden. Da gab es hier ein Diagramm für jedes Objekt aus der Indexkategorie. Hier gibt es kein Objekt in der Indexkategorie, also müssen wir nicht noch weiteres fordern. Das heißt, ein Limit dafür ist einfach ein anderes Objekt x' zusammen mit einem Morphismus nach x hinein. Ein anderes Objekt x' falsch. Ein Limit ist ein Objekt x, sodass für jedes Objekt x' exakt ein Morphismus nach x hinein existiert. Und das ist die Definition von dem terminalen Objekt. Ihr seht also Folgendes. Wir haben unter Verwendung des Wortes Terminal haben wir definieren können, was ein Limes ist. Wir hätten aber auch unter Verwendung des Limes-Konzepts definieren können, was ein terminales Objekt ist. Das hat man mehrmals in der Kategorientheorie, und zwar noch einmal, aber nicht in diesem Seminar, glaube ich, dass man sieht, dass man vorherige Konzepte ausdrücken kann durch höher gepowerte Konzepte später. Und es gibt einen Slogan, der wahr ist, nämlich alle Konzepte in der Kategorientheorie sind Kahn-Erweiterungen.
Und Kahn-Erweiterungen sind ein hochgebautes Konzept.
Das ist ein hochgebautes Konzept, ja, genau. 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 Mit Kahn-Erweiterungen kann man Webseiten programmieren in Haskell. Was völlig absurd ist, aber extrem leicht. Gut, jetzt würde ich einen Differenzkern machen. Soll ich noch verstanden? Gut. Dann löschen wir.
Cosinus ist analog, oder?
Wie bitte?
Cosinus ist analog?
Genau.
Ich wollte ja auch sagen, warten, ich kann darauf warten.
Ja, genau. Ich würde noch ein Beispiel vom Differenzkern machen und dann Cosinus sprechen. Genau, aber das geht alles analog. Und das Fachwort in diesem Kontext ist nicht analog, sondern dual. Da geht alles mit den Morphismen andersrum. Ein Limes in C ist ja wie ein Co-Limes in C auch. Aber jetzt machen wir erstmal. Ja, genau. Beispiel. Sei die folgende Kategorie. Herzchen, Diamant, F und G. Das ist das wandelnde Paar paralleler Morphismen. Und jetzt bei C ganz konkret die Kategorie der Mengen. Nein. X, Y, Mengen und sein klein a und klein b von X nach Y, beides Abbildungen. Aus den Sachen, die jetzt in der Tafel stehen, werden wir ein Funktor basteln. Also ein Funktor F von dieser Kategorie I mal Z, die bildet Herzchen ab auf X, Diamant ab auf Y, F auf A, G
auf B und die beiden Identitäten, die auch noch drin sind, auf die beiden Identitäten. Gut, und jetzt können wir uns überlegen, was der Limit ist. Was ein Limit ist. Dazu male ich das Diagramm hier auch nochmal hin. Okay. Ich glaube, es ist recht schwer, auf den Limes zu kommen, wenn man da noch nicht geübt ist. Ich frage trotzdem kurz in die Runde, ob jemand irgendeine Bauchidee hat, was der Limes von diesem Diagramm sein könnte. Ja? Ist eine sehr gute Idee, weil du sagst, nach links geht das gar nicht unendlich weiter. Genau. Allerdings, wir haben hier zwei Morphismen. Und dieses Mini-Diagramm, was du hier siehst, das kommentiert eventuell nicht, weil ja nicht unbedingt A gleich B ist. Deswegen wird x selbst nicht der Limes sein. X selbst wird nicht mal den Kegel sein. Ich will das kurz aufgreifen. Ja? Stellen wir uns vor, also die Behauptung wäre mal kurz, x ist der Limes, also insbesondere x wäre ein Kegel. Ja? So. Dann zum Kegel gehört, dass wir hier eine Abbildung auf runter angeben und hier eine Abbildung nach y hinein. Gut, eine Abbildung von x nach x fällt uns ein. Das ist meinetwegen die Identität auf x. Ja? Und eine Abbildung von x nach y fällt uns auch ein. Da fallen uns sogar zwei ein, nehme ich mal halt meinetwegen a. Damit das aber ein Kegel ist, müssen die Diagramme kommentieren. Nämlich kommentieren muss, wenn ich runterlaufe und dann mich im Diagramm bewege, muss es dasselbe sein, wie wenn ich gleich den anderen Morphismus gelaufen wäre. Und eines der beiden Diagramme, was wir jetzt sehen, kommentiert, aber das andere nicht. Wenn ich erst Identität gehe und dann a, kommt in der Tat dasselbe raus wie a, gut. Aber wenn ich erst Identität gehe und dann b, dann kommt eventuell nicht dasselbe raus wie a. Also ist das war kein Kegel. Das, was gerade in Rot angemalt ist, ist kein Kegel. Aber vielleicht bringt das den einen oder anderen auf eine andere Vermutung von einem Kegel. Ganz x ist zu groß. Wir müssen was kleiner nehmen. Schauen wir mal, ob wir dieses Objekt zum Kegel machen können. Also ob wir jetzt noch lila Pi finden nach unten. Also wir brauchen hier einen Pi, ein Pi-Herzchen. Ich glaube, das finden wir, nämlich wir schicken ein Element x auf x. Können wir machen. Jetzt brauchen wir einen Pi-Diamant. Da schicken wir jetzt ein x auf. Und die Situation ist sogar noch ein kleines bisschen besser als eben. Eben hatten wir nämlich zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Wir hätten das x schicken können auf a von x oder auf b von x, aber wir hätten uns willkürlich für eine der beiden entscheiden müssen. Jetzt müssen wir uns nicht mehr willkürlich entscheiden, nur noch, wie wir es aufschreiben. Aber es spielt jetzt keine Rolle mehr, weil a von x ist ja dasselbe wie b von x, wenn x wirklich ein Element von dieser Menge ist. Das deutet schon mal irgendwie an, dass es jetzt besser ist. Okay, jetzt checken wir, ob es kommutiert. Wir starten da oben, nehmen einen kleinen x raus, gehen nach unten. Landen wir bei x. Jetzt gehen wir nach rechts, dann sind wir bei a von x und das kommt auch so rum raus. Also das eine Dreieck kommutiert. Aber das andere Diagramm, das andere Dreieck kommutiert wird auch, weil wenn wir bei x nochmal starten, nach unten gehen x und jetzt den unteren Morphismus nehmen, dann landen wir bei b von x. Und b von x ist auch das, was wir so rum bekämen. Weil ja a von x, das b von x ist für die x, mit dem wir gestartet haben. Genau. Also jetzt haben wir zumindest mal einen Kegel gefunden. Und das ist auch in der Tat der terminale Kegel. Das ist auch in der Tat also der Limes. Wollen wir da noch, wir fangen mal an den Check und dann schauen wir mal, wie doof der Check wirklich ist. L' für möchte gern liebes, ja. Früher in der Definition ist das X', aber X' ist jetzt verbraucht für den Namen der Menge. Angenommen, wir haben so ein L', was auch Morphismen nach X und nach Y mitbringt, sodass das diese Dreiecke kommutieren. Das wäre dann Pi Herzchen' und das wäre Pi Diamant'. Dann müssen wir jetzt zeigen, dass es genau einen Morphismus Alpha von L' in den lila Limes gibt. Und da wäre mein Vorschlag in so einem U aus L', wohin zu schicken? Wir müssen irgendein Element aus Groß X fabrizieren, von den Sachen, die da stehen.
Ja? Das müsste die Identität schon ausreichen.
Also U. Ich schreibe es vorsichtig hin, weil wir haben einen Fehler gemacht. Denn klein u ist ein Element aus L' und wer weiß, ob Elemente aus L' auch Elemente aus x sind.
Aber die bringen doch das Diagramm zum Kommutieren.
Naja, nicht die Elemente, sondern diese Morphismen bringen das Diagramm zum Kommutieren.
Die sind doch Abbildungen,
oder? Ja, das sind Abbildungen. Das heißt, wir könnten das klein u reinstecken in eine dieser Abbildungen, die wir hier sehen.
Ja.
Mein Vorschlag wäre, wir stecken das kleine U in die Abbildung Pi Herzchen'. Wir wissen nicht, was die Abbildung macht, aber auf jeden Fall bildet sie nach X ab. Also kommt dann ein Element aus X raus. Pi Herzchen' von klein U. Wir müssen natürlich kurz checken, dass das Element, was da rauskommt, wirklich die Eigenschaft hat, dass wenn man A drauf anwendet, dass dann dasselbe rauskommt, wie wenn man B drauf anwendet. Sonst ist das nicht wohl definiert, ja? Aber da hilft uns jetzt wieder diese Kommutativität, die dieser Möchtegern-Limes, dieser Kegel mitbringen muss. Wenn wir mit dem Element klein u aus L' starten, dann können wir das ja erstmal so abbilden. Mit der Abbildung Pi Herzchen'. Da kommt dann irgendein Element aus x raus, keine Ahnung welches. Jetzt können wir das aber noch weiter abbilden, hier mit der Abbildung a. Dann kommt a von diesem Element raus. Und wir wissen, dass das dasselbe sein muss, wie wenn wir gleich abgekürzt hätten und so runtergegangen wären. Also wenn wir A auf das Element anwenden, was hier rauskommt, kommt dasselbe raus, wie wenn wir Pi-Diamant auf U anwenden. Und dieselbe Logik funktioniert auch, wenn wir unten lang gehen mit B. Dann kommt wieder Pi-Diamant raus. Es kommt also beides dasselbe raus. Daher landet das wirklich hier drin. So, und jetzt sollte man noch überprüfen, dass das wirklich ein Morphismus von Kegeln ist, dass das kommutiert. Und man sollte noch prüfen, dass es keine andere Möglichkeit gibt, das Alpha zu definieren als diese. Und dann wäre man fertig. Will ich jetzt auch nicht machen. Dieses hier Ding, das hat noch einen Standardnamen. Das heißt EQ von A, B. EQ für Equalizer oder auf Deutsch Differenzkern.
Oder Gleichmacher.
Oder Gleichmacher. Ist das eine offiziell? Oder wollen wir es etablieren? Gleichmacher. Okay. Auf Deutsch Gleichmacher von A und B. Und jetzt sagt mir aber jemand, warum in der traditionellen Literatur das auch Differenzkern genannt wird. Das IQ von A, B.
Ja. Wenn man das als Gleichung hat oder so, dann kann man das ja umformen zu A von X minus B von X gleich 0. Und
richtig.
Dann ja der Kern.
Genau. Ich kann B von X auf die Seite bringen. Habe ich A von X minus B von X. Und dann sehe ich, das sind genau die X'e, sodass A von, so dass Klammer auf A minus B Klammer zu von X gleich 0 ist, also wäre es der Kern von A minus B. Die Argumentation funktioniert natürlich nur, wenn ich hier wirklich minus rechnen kann. Also in der Situation funktioniert sie nicht, weil wir hier in der Kategorie der Mengen sind. Ich kann nicht zwei Elemente von der Menge subtrahieren. Aber angenommen, wir würden die Kategorie der Vektorräume abbilden, dann könnte ich schon subtrahieren. Und dann ist es wirklich der Kern, so wie Daniel gesagt hat. Das kann man jetzt merken.
Bemerkung, sein A, B von V nach W, R-lineare Abbildung. Dann ist der Equalizer von A und B, der Gleichmacher,
berechnet als Limes in der Kategorie der R-Vektorräume. Ist dasselbe wie der Kern von A minus. Daher heißt der Gleichmacher auch Differenzkern. Gut. Dann können wir jetzt Fragen beantworten und dann kurz die duale Konstruktion Co-Kegler und Co-Limit.
Muss das Alpha nicht tatsächlich die Identität sein?
Die Frage kannst du nicht formulieren.
Das ist immer so witzig, ne? Weil also in der Person hat eine valide Frage und dann kommt das Antwort, du hättest die Frage nicht stellen können. Aber es geht nicht, weil Identität heißt, Quelle und Ziel sind gleich. Okay. Quelle ist L', Ziel ist das da. Es gibt a priori keinen Grund, dass die gleich sein sollten. Deswegen kann man gar nicht die Frage stellen, ob der gelbe Morphismus der Identitätsmorphismus ist. Einfach weil Quelle und Ziel nicht passen. Ja. Aber was hast du gemeint?
Also ich möchte ja quasi von L'
ja.
über die Herzchen nach X runter und kann aber genauso
ja.
gut nur von P'Herz runtergehen nach X.
Also das grüne ja. P'Herz. Ja, genau, dieses, ja.
Genau, und dann liegt es ja nahe, dass sich da nichts verändert.
Achso, ja genau. Ich meine,
Das ist die Situation, wo du eine rechte Frage kannst. Nämlich wenn L' zufälligerweise eine Teilmenge ist
von dem von dem Equalizer, genau. Das war nö. Nein, wird es auch im Allgemeinen nicht sein. Aber noch kurz zu Anna zurück. Also das ist eine sehr wertvolle Bemerkung. Man sieht ja auch, der Funktionsterm von dem Alpha war U geht auf Pi Herzen Strich von U. Und der Funktionsterm von dem Pi Herzen Strich war natürlich genau derselbe. Ja? Also so gesehen gibt es wenig Unterschied zwischen dem gelben Alpha und dem grünen Pi Herzen Strich. Aber einen Unterschied gibt es halt doch und der ist wesentlich, nämlich die Zielmenge ist künstlich hier eine kleinere. Also die Zielmenge von Pi Herzen Strich war zunächst einfach x, aber wir haben gesehen, interessanterweise nimmt Pi Herzen Strich nur Werte an in dieser lila Menge im Differenzkern.
Ja. Und der lila senkrechte Morphismus, der schiebt ja auch einfach mit x auf x.
Genau.
Da könnte man ja nicht sagen, das ist doch einfach nur die Identität. Mhm. Aber das sollte man halt so auch nicht sagen, weil ja. unten als dieses x und oben die Quelle ist halt nicht x, sondern genau. nur eine Teilmenge.
Richtig.
Also das ist halt die kanonische Inklusion einer Teilmenge.
Ja.
Das ist schon irgendwie fast einfach nur Identität, aber
genau.
zwischen zwei Identitäten
denkt. Ja. Das hat übrigens historisch gedauert, bis man so gereift war in der mathematischen Gemeinde, dass man da die Unterschiede gesehen hat. Weil früher, also sagen wir mal 1850, da hatten Funktionen noch nicht eine Definition zum Zielbereich, sondern Funktionen waren einfach Funktionsterme. Und dann wäre das halt hier der Term x geht auf x, ist die Identität. Ja? Erst später hat man gecheckt, dass es cool ist, ganz genau darauf zu achten, was eigentlich Definitions- und Zielmenge ist, weil man auch allgemeinere Funktionen betrachtet hat, außer Funktionen von r nach r oder c nach c. Und dann konnte man auch erst überhaupt die Begriffe von Injektivität und Selektivität formulieren. Selektivität ist ja insbesondere was ganz Wichtiges, weil die Selektivität hängt ja nicht vom Funktionsterm ab oder auch. Aber ich kann eine Funktion schnell selektiv machen, indem ich einfach die Zielmenge kleiner mache. Wenn ich jetzt gar nicht weiß, was die Zielmenge ist, dann kann ich die Selektivität nicht formulieren. Eine Bemerkung zur Vorfreude für alle, die gedenken, Funktionstheorie nächstes Semester zu hören. Funktionstheorie beschäftigt sich mit Abbildung von C nach C oder Teilmengen von C. Und zwar solche, die komplex differenzierbar sind, man sagt auch Monomorph. Und die suchen sich ihren Definitionsbereich immer selbst. Ja. So, jetzt definieren wir Co-Kegel und Co-Limit. Keine Sorge, ich mache mal nicht ins Diagramm, wo ich nicht die alte Fahrt bin. Und ich schreibe auch nicht alles ab, sondern wir machen das bildlich, weil wir erwarten gleich. Also Definition von Co-Kegel und Co-Limit. Das sieht dann so aus. Die Eingangsdaten sind genau dieselben. Das heißt, wir haben in dem Diagramm in C. So ein Co-Kegel
Jetzt hier, soll ich den unten drunter malen? Das oben drüber.
Ich glaube,
ich stelle
mir hier oben drüber vor.
Ich glaube, es ist vielleicht so richtig den Kontrast besser, wenn man nicht genau unten mal wie vorher.
Alles klar, ja, stimmt. Ja. Gut. Ein Konkave ist jetzt wieder eine Kegelspitze, aber schaut mal, in welche Richtung die Pi's laufen. Die laufen jetzt alle nach oben. Und die heißen auch nicht mehr Pi's, die heißen Jota. Also wenn dieses Objekt da unten zum Beispiel f von i wäre, unten links, dann wäre das jetzt Jota i. Oder auch 2i. Alles.
Gut. Ich stehe dazu. Jetzt sieht doch immer noch wie eine 2 aus.
Ja, ja. Hab ich auch gemacht. Und wenn wir einen anderen Konkave haben, der seine Jota-Striche mitbringt, ganz unten rechts haben wir vielleicht ein FK und dann wäre das die Jota-K-Strich. Dann wäre der Lila ein Kolimes, wenn für jeden weiteren Konkave in grün exakt ein Logistus Alpha nach rechts existiert.
Was aus dem Lilanen heraus?
Aus dem Lilanen heraus notiert.
Das wäre quasi ein Wasserkoping, das ist dann der Kolimes, kein Terminaler, sondern ein Initialer.
Die Kolimes vom F sind Initiale F-Kopie. Und man könnte folgende Propositionen formulieren, die den Zusammenhang zwischen den Konzepten Limes und Kolimes wirklich präzise passt. Nämlich folgende. Sei f von i nach c ein Funktor, vorgestellt als gleichsam. Dann haben wir einen induzierten Funktor. Den wir meinetwegen f-op nennen können. Und der verläuft von p-op nach c-op. Hat aber genau denselben Funktionskern wie f. Das heißt, irgendein Objekt klein i wird auf f von i abgebildet. Und irgendein Morphismus klein f wird auch wieder auf f von f abgebildet. Die Funktaktionen für f-op ergeben sich genau aus den Funktaktionen für f. Und dann gilt, lass mich das schlampig schreiben. Dann gilt Kolim F gleich Lim von F auf. Also was ich damit meine ist, ein Kolimes für f ist dann dasselbe wie ein Limes für f auch. Generell meint man mit Kolim, und dann kommt der Name eines Funktors, immer einen Kolimes, den dieser Funktor hat. Und die wahre Aussage, die da steht, ist ein bisschen nuancierter, ja? Also wörtlich ist die Aussage, die da steht, Quatsch. Es stimmt nicht, dass eine Kolimes-Spitze von f gleich einer Limes-Spitze für f auch ist. Es gibt ja eventuell auch viele verschiedene isomorphe Spitzen und die sind dann nicht zueinander gleich. Was hiermit gemeint ist, aus jedem Co-Kegel für f können wir auf kanonische Art und Weise einen f-off-Kegel machen. Und jeder initiale Co-Kegel für f ist dann ein terminaler f-off-Kegel. Die genaue Formulierung seht ihr auch. Und jetzt machen wir schnell ein paar Beispiele für Kolimes. Und dann haben wir den Haupttext heute auch schon gestellt.
Sind Limiten und Kolimiten eindeutig?
Nee. Aber es ist eine sehr gute Frage. Denkt mal drüber nach, während ich spreche. Frage, sind Limiten und Kolimiten, sind die eindeutig?
Selekte eindeutig
sind? Ich hoffe, ja, aber auch
Selektprodukte eindeutig
sind. Aber was kommt jetzt mit terminal internen Objekten? Die Frage ist doch wegen Limit und Kollinear.
Naja, ein terminal Objekt ist ja nur ein Spezialfall davon, nämlich wie müssen Kollinear zum leeren Diagramm.
Aha, naja, perfekt. Also die Frage ist, eine sehr gute Frage, inwiefern ist ein Limit eindeutig? Und dann alles lernt man, Limiten sind immer eindeutig. Zumindest in der Zielraum ein Hausdorffraum. Wie sieht das in der Kategorientheorie aus? Wir wissen, Limiten sind gewisse terminale Objekte in gewissen Hilfskategorien, zumindest in der Hilfskategorie von S-Kegeln. Wir haben an Tag 1 ausgesehen, dass je zwei terminale Objekte auf eindeutige Art und Weise zueinander isomorph sind. Zwischen je zwei terminalen Objekten gibt es immer genau einen Isomorphismus. Also gibt es zwischen je zwei Limiten von F auch immer genau einen Kegel-Isomorphismus von dem einen Limit in den anderen. Es ist aber wichtig, dass man das auch genauso formuliert mit dem Wort Kegel-Isomorphismus. Es kann schon sein, wenn x und x' beides Limiten von F sind, dass es hier oben 10.000 verschiedene Isomorphismen gibt. Aber es wird nur einen Isomorphismus geben, der diese Diagramme zum Kommutieren bringt. Also man muss sich immer im Hinterkopf bewahren, dass ein Limes nicht nur seine Spitze ist, sondern Limes ist eine Spitze zusammen mit all den Pi's, zusammen mit dem Kegel wirklich. Okay. So, ein paar Beispiele für Kolimiten. Kolimiten von dieser Form sind dasselbe wie Punkte. Nächstes Beispiel. Kolimiten, wo die Indexkategorie leer ist, sind dasselbe wie initiale Objekte. Dann kommt noch unser drittes Beispiel. Und vorhin, das mit dem Gleichmacher. Sei das da ein Diagramm in der Kategorie der Mengen. Wir wollen uns fragen, was ist der Kolimit von diesem Diagramm? Wenn wir die Frage richtig verstehen wollen, müssen wir uns auch wieder dazu denken, dass es eine Indexkategorie gibt, die im Hintergrund eine Rolle spielt. Und dass wir zu dieser Indexkategorie und dem Diagramm, das wir gegeben haben, halt so einen Funktor hinschreiben können. Genau denselben Funktor wie bei dem Beispiel. Und die offizielle Frage ist dann, hey, was ist eigentlich ein Kolimit von diesem Punkt F, wie er dort steht? Ein Kolimit dieses Diagramms ist dann folgender. Wir haben einen Namen, nämlich Co-Gleichmacher von A und B. Da hat dann Lothar nach oben rein. In lila. Vielleicht schafft ihr den Verraten. Ist aber nicht so leicht. Ihr dürft wirklich gerne diskutieren.
würde auf sowas tippen wie X Kreuz Bild von A, Bild von B.
Ist gar nicht so schlecht. Aber es wird kein Kreuz vorkommen.
Sind einfach nur die Vereinigungen zu sehen?
Auch nicht.
Die Menge an Y aus Y, sodass das DNA-O-Bild gleich ist.
Ja, das geht in die richtige Richtung. Wir starten bei Y. Das ist noch nicht die korrekte Antwort. Ich ändere sie jetzt gleich ab, aber das ist der Ausgangspunkt für die korrekte Antwort. Denn zumindest sehen wir, dass wir Morphismen von Y nach Y haben, Identität, und von X nach Y. Da könnten wir A nehmen oder wir könnten B nehmen. Zumindest haben wir also solche, ist nicht schlecht, aber geht schon daran, dass wir A oder B nehmen könnten, zeigt schon, dass irgendwas faul ist. Hier haben wir das Problem hier beim Gleichmacher gelöst. Das haben wir dadurch gelöst, dass wir die Menge groß X, die wir anfangs dran schon hatten, ein bisschen verkleinert haben. Und zwar so klein, dass auf der A von X gleich B von X ist, aber nicht noch kleiner. Nur so klein wie nötig. Und hier machen wir das auch, wir machen auch die Menge Y kleiner. Aber denkt man, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man die gegebene Menge kleiner machen kann. Vor der einen hat man keine Angst und vor der anderen wird man ziemlich Angst zu haben. Die einfache Möglichkeit ist, man hat eine Menge und tut ein paar Elemente raus, bleibt eine Teilung übrig. So ist die Menge kleiner geworden. Was ist die andere Möglichkeit, die Menge kleiner zu machen?
Ja. Miteinander eine Menge schneiden.
Ja gut, dann kommt auch eine Teilung heraus. Das ist noch eine ganz konzeptionelle andere Art und Weise.
Die halt Eigenschaften, dass die einfach zwei Elemente aus der alten Menge,
ja,
die Eigenschaften okay nennen, und da kann halt die Eigenschaft für alle Elemente aus der ursprünglichen Menge.
Richtig, aber dann kommt wieder eine Teilmenge raus.
Ah, okay.
Ich will eine Menge kleiner machen, ohne dass es eine Teilmenge danach ist. Okay. Ja genau, wie geht das? Fängt mit Ä an. Und endet mit Überlebensweise. Ja. Kurz, wenn ihr eine Menge habt, so, hier sind vier Elemente drin, fünf, dann könnt ihr die kleiner machen, das kann man auch ein bisschen aufsetzen, schauen wir weiter, indem ihr ein paar Sachen löscht, vielleicht habt ihr jetzt die oberen beiden Elemente weggelöscht, ein Teilmenge geworden. Eine andere Möglichkeit, eine Menge kleiner zu machen, ist, mehrere Elemente zu Klassen zusammenzufassen. Also zum Beispiel zu sagen, diese drei Elemente bilden eine Klasse und vielleicht die anderen beiden Elemente, die da oben waren, die bilden eine Klasse. In die Schulklassen, ja. Und dann tut man das Innere auch quasi so ein bisschen wegstreichen und jetzt hat man auch die Menge kleiner gemacht und jetzt hat man nämlich auch nur zwei Elemente statt vorne als fünf. Sowas heißt auch Faktormenge oder Quotientenmenge. Und in der LR1 habt ihr auch kennengelernt den Quotienten Vektorraum. V/U. Das war sehr wichtig. Da hat man viele Vektoren zu einem zusammengefasst, zu einer Klasse. Und das werden wir jetzt hier auch machen.
Was ist jetzt daran so schlimm?
Genau, der Punkt ist, Kanzlerin hat daran überhaupt nichts schlimm. Das sind einfach zwei duale Möglichkeiten, eine gegebene Menge kleiner zu machen. Aber traditionell wird einem beigebracht, Angst vor Quotienten zu haben. Langes Wort. Und es gibt immer Aufgaben, die man nicht checkt und so weiter, ja. Aber in Wahrheit hätte wir aus Kanöler Sicht genau gleich funktioniert. Also hier, das ist die Menge der Exzellenzklasse bezüglich der Exzellenzrelation Tilde. Dann müsste ich hier noch angeben. Nämlich A von x, Inflationsschritt zu B von x, für alle x in x, und sonst wird nichts weiter identifiziert. Nichts weiter, was sich zwingend ergibt. miteinander identifiziert. Also wir schauen uns mal die Menge Y an. Das ist große Menge mit vielen Elementen. Und jetzt gehen wir die Elemente der Menge X durch. Und wir schauen uns jeweils an, was ist A von X und was ist das entsprechende B von X. Und dann fügen wir immer die beiden Sachen, die wir dann im Zielbeispiel haben, zu einer Klasse zusammen. Wenn wir alle Elemente aus X durchgehen, dann verschmelzen eventuell auch äquivalente Klassen, die wir schon gebildet haben. So wie bei so einer Linien-Science-Datenstruktur in der Informatik. Das ist gemeint mit, was es nicht noch zwingend gibt. Und wenn dann noch Elemente übrig bleiben, die bisher in keiner Äquivalenzklasse waren, dann bekommen sie ihre eigene Äquivalenzklasse, wo sie gebildet sind. Gut. Und dann stimmt es in der Tat, dass das Diagramm hier kommutiert. Weil wenn ich jetzt bei dem Element klein x starte und a von x berechne oder b von x und dann nach oben gehe, das ist dann die Abbildung, die einen y-Shift auf die Zellklasse funktioniert, und dann kommt beides mal genau dasselbe raus. Weil die beide in dieselbe Klasse, zur selben Klasse abgebildet werden. Ah, jetzt habe ich gefragt, warum das schwerer ist, ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ihr dieses Beispiel komplizierter fandet als dieses. Das ist dann ein Defizit an eurer bisherigen Ausbildung, ne? Weil sie kategoriell genau gleich sind. Also genau dual sind. Von x weiter hoch?
Die wäre, wenn klein x wird geschickt auf die Grenzklasse von a von x, oder genauso gut die Grenzklasse von b von x. Weil die beiden Dinger sind ja äquivalent, deswegen gehen sie in dieselbe Klasse. Das heißt, hier schien es so, als ob ich nochmal sehen müsste, aber war es nicht. Und das war hier ganz genauso. Hier rechts, da habe ich gesagt, x geht auf a von x. B von x hätte man auch schreiben können. Es sah nach normal aus, aber waren halt keine, weil die gleich waren. Gut. Der Plan ist, dass wir jetzt noch 3-5 Minuten Abschnitt machen. Einmal, ich will euch sagen, was der Zusammenhang zu Limiten in der Analysis ist. Dann will ich euch sagen, was es heißt, wenn Funktoren Limiten bewahren. Und dann will ich euch noch eine fertige Lösungsformel angeben, mit der ihr Limiten in der Kategorie der Mengen immer berechnen könnt. Die Kategorie der Mengen hat nämlich beliebige Limiten. Ja?
Das heißt, in 15 Minuten sind wir noch bei Punkt.
Ja, keine Ahnung, wie wir die Reihenfolge machen, aber...
Nach welcher Uhr? Nach der Uhr?
Ja, genau, nach der Uhr. Ich rechne nicht nach der Seminaruhr. Die hängt dort.
Ich hoffe, das schaffst du.
Ich habe noch eine Aufgabe für euch, wenn ihr wollt. Stellt euch vor, in der Kategorie der Menge, ihr habt eine Abbildung von x nach y. Und ihr habt irgendeine Teilmenge u von y. Eine Teilmenge. Und das ist die Inklusionsabbildung, die dann ein klein u auf klein u schiebt. In der Kategorie der Menge. Aufgabe. Soll ich das spoilern, Matthias, oder soll ich dir?
Schon da.
Zum Rausfinden auch? Oder nur zum Nachweisen?
Ich weiß nicht. Also ich meine, die Aufgabe ist fertig.
Ja. Also dann schreibe ich sie hin und die Aufgabe wird sein, das nachzuweisen.
Okay.
Ja. Gut. Ich verrate euch nämlich, was der Limit von diesem Diagramm ist. Nämlich, das ist f hoch minus 1 von u, das Urbild von u unter f. Das wird eine Teilmenge von x sein. Und hier runter gibt es eine Abbildung, die circa wieder f ist, die denselben Funktionsfeld hat wie f. Ein klein x geht auch f von x. Das hat hier so einen Schwenker dran, weil das die Inklusionsabbildung ist. Also die Aufgabe ist nachzuweisen, dass das, was jetzt in Lila ist, erstens wirklich ein Kegel ist und zweitens sogar ein terminaler Kegel ist, also der Limit. Die übliche Schreibweise dafür ist übrigens dann nicht so komisch nach oben versetzt, weil halt Kegelspitzen immer oben sind, sondern die übliche Schreibweise dafür wäre so,
dass das jetzt direkt hier so, dass das ein schönes Quadrat wird. Und weil Limiten dieser Art, wo die Indexrate eben so aussieht, so wichtig sind, kriegt das hier auch ein eigenes Zeichen. Das sagt aus, dass das Diagramm nicht nur kommutiert, sondern sogar ein Pullback-Diagramm ist. Ein Haverford-Diagramm. Und daher hieß die Indexkategorie, die man für dieses Beispiel braucht, die sieht ja so aus. An Tag 1 auch das wandelnde Fahrungspunkt. Weil I-förmige Limiten, wobei I diese Kategorie ist, sind per Definition Fahrungspunkt.
Brauchst du nicht eigentlich noch einen Morphismus von U-Bild, von U nach Y?
Ja, sehr gut aufgepasst. Für Ihre Teilnehmung ist es auch noch wichtig zu belegen, welchen Morphismus man eigentlich dann nach Y braucht, damit man überhaupt nicht wird. So spektakulär ist für mich, aber man muss schon im Kopf quasi die mentale Hygiene haben, zu wissen, dass da jetzt einer hingehört. Und dann muss ich auch Kommutativitäten überprüfen. Auch wenn es eventuell triviale Kommutativitäten sind, aber ich muss es machen.
Da muss man die mentale Hygiene haben, in Zukunft immer zu gehen, wenn man
fahren muss. Ja, richtig, genau. Richtig. Ja.
Also durch diese Form von dem Diagramm, von dem wandelnden Farbeprodukt, ist es halt so, dass dieser diagonale Morphismus nach der Kurve unwichtig ist und deswegen denken wir über den eigentlich nie nach, weil man über Fahrzeug geht.
Genau. Weil wenn das wirklich ein Ziegel sein soll, ja, dann muss ja dieser Morphismus derselbe sein wie die Komposition aus dem und dann dem. Das war Teil von der Ziegelbedingung. Dann kann ich aber mir den auch sparen, weil er muss sowieso gleich der Komposition von dem und dem sein. Ich kann mir also immer dazu denken, wenn ich ihn nicht explizit hinschiebe. Das Duale von einem Faserpunkt, der damit ein
Co-Faserpunkt von der Co-Faserpunkt
oder auch Push-Out. Ich lasse einfach Pull-Back und das andere heißt Push-Out. Da geht dann auch dieses kleine Häkchen in die andere Richtung.
Pull-Back, weil man die Abbildung echt hier entlang der Inklusion von U nach Y zurückfeed hat.
Ja, ich stelle mir das wirklich so vor, wie so ein Regal nach, ja, ein bisschen zu mir herziehen. Ich habe das einfach fies her und zwar längste Inklusion.
Längst
einer
Schiene.
Du brichst
die nicht mehr auf ganz
X-Linie, sondern
nur auf
dem
Bogen. Genau, das ist immer im Regal zurückzieht. Gut, lasst uns schnell klären, was zusammenhängt zum Regal.
Das spiegelt der Tipp sehr.
Bei A0 und weiter eine schwach monotrum steigende Folge. Folge im R. Mit Grenzwert A. Ich nehme also entweder an, dass die in R konvergiert, oder ich stelle mir vor, dass ich eine Folge in R-Stern, oder R-Quer, wie habt ihr das genannt? R-Hut ist, und dann könnte A auch unendlich sein. Sei I folgende Indexkategorie, bn kleiner gleich, das war diese Kategorie, mit 0, 1, 2 und so weiter. Sei f von I nach dr kleiner gleich. Das ist dieselbe Kategorie wie hier, nur dass alle reellen Zahlen vorkommen und nicht nur die natürlichen. Ein gewisser Punkt, der nämlich selbst hinter der N-Schicht auf das N des Folgen liegt. Punkt. Und dann gilt, ich habe Flachkit und dann akkurat. Der Kategorie der Limit von F, Co-Limit von F, ist A. Und gemeint ist, folgendes Diagramm ist ein Limit-Diagramm.
hier ist S2.0, das hier wäre S2.2 und so weiter und so fort. Und der Limit ist jetzt, der Kollimit ist jetzt A. Und hat solche Muster. Wenn es dann noch Sismen in dieser Kategorie B R-Zähne gleich, da gab es entweder gar keine oder genau eine zwischen zwei Zahlen. Nämlich dann darf genau eine zwischen zwei Zahlen, wenn die eine Zahl kleiner gleich wie die andere. A0 ist kleiner gleich wie 1, wie A, A1 ist kleiner gleich wie A, A2 ist kleiner gleich wie A. Deswegen gibt es diese Muster. Und was ich jetzt meine ist, das was da steht, ist wirklich ein Käse. Muss man noch komplizierte prüfen. Es sei denn, man erinnert sich, dass es eine dünne Kategorie ist und deswegen sowieso alle komplizierte Sachen funktionieren. Und dann muss man in die Qualität prüfen. Und das ist dann genau die Aussage des A, das Supremum von dem A0A1 als 2 und das ist auch der Limit. So kann man also den Limit von schwachen und von steigenden Folgen auch als kategoriellen Kolimit verstehen. Schwachen und von fallenden Folgen kann man genauso verstehen, wenn man hier BR größer gleich schreibt. Aber andere Arten von Folgen, die nicht steigen und auch nicht fallen, sondern aber halt trotzdem kondigieren, wie zum Beispiel die Alternierung, ja, da ist mir keine Methode bekannt, wie man die als kategoriellen Limit oder Kolimit auffassen kann.
Ist es wichtig, dass die schwachen und von steigen sind?
Naja, wenn die stark monoton steigt, dann stimmt das auch alles, was da steht. Das ist ein bisschen allgemeiner. Ja, hier erlaube ich, dass A1 zum Beispiel wieder gleich an 0 ist.
Wenn das eine beliebige Folge wäre, dann wäre A der, das Supremum.
Genau, wenn das eine Folge ist, die eventuell nicht konvergiert, dann gäbe es den kategoriellen Kolimit hiervon trotzdem und der wäre das Supremum.
Genau. Also, eine stark monotone Folge ist insbesondere eine schwache Monotone und so weiter. Hier irgendwo.
Ja.
Fordere nur das Schwache.
Genau, ich fordere nur das Schwache, um hier eine allgemeine Aussage zu kriegen. So wie ich oftmals nicht das Gesetz vom ausgeschlossenen Dritten verwende, um ihm mehr Topoi-Gültigkeit zu haben.
Also, du eigentlich bis jetzt jeden Tag eine Frau Topos
benutzt? Eventuell nicht.
Nee.
Krass, ne? Ja, gestern schon. Aber ich glaube vorgestern nicht, ne?
Vorgestern hast du es auf jeden Fall
benutzt. Okay, ich glaube dann sind wir safe, ja.
Weil ich ja
hier
auch ein bisschen in der Topos ziehe.
Nein.
Also, ja, das Wort sogar.
Ich darf es verwenden, ja.
Ich habe gestern vor Pizza nicht verwendet.
Doch. Bist du sicher, dass wir es nicht verwendet haben?
Weiß ich, wenn ich es verwendet habe.
Aber vor Pizza hat die jemand schon, ne? Nee, das ist ja noch gar nicht neu.
Ich bin nicht neu, nein.
Diese Uhr jedes Mal.
Jetzt kommt schnell Punkt 4, die Lösungsformel, die Limiten in der Kategorie Mengen immer berechnet werden können.
Willst du damit sagen, dass die Limiten überhaupt noch immer existieren in der Kategorie?
Will ich sagen, ja. Sei f von i nach z ein beliebiger Funktor. Und es gibt ja ein paar von euch, die abfahren auf Klassen versus Mengen. An der Stelle ist es auch ein bisschen wichtig, die Kategorie i hier muss klein sein. Wobei die eine kleine Kategorie ist. Dann besitzt f einen Limit. Nämlich folgenden. Das sind jetzt Tupel, sodass x i in f von i für alle i aus i und sodass noch was gilt, so etwas ähnliches wie eine Kommutativitätsbeziehung kommt jetzt hin. Nämlich, also hier kommt die Bedingung hin, die gilt dann für alle Morphismen f von i nach j in i. Und zwar schauen wir mal, was wir machen können.
Einerseits haben wir ja das Element xi. Das ist ein Element von f von i. Und wir haben auch f von f. F von f, das ist eine Abbildung. Das Diagramm geht, der Funke geht ja nach Catch, deswegen ist das eine Abbildung. Das ist eine Abbildung von f von i nach f von j. Daher ist es wohlgetypt, wenn ich hier das xi auf diese Funktion anwende. Die Funktion auf das xi anwende. Und dann kommt ja irgendwas raus aus f von j. Und die Bedingung, die wir hier stellen, ist, dass nicht irgendwas aus f von j rauskommt, sondern genau das vorgegebene xj. So. Und die Aussage ist streng genommen nicht ganz fertig, weil zu einem Limes gehört ja nicht nur seine Spitze, sondern auch die ganzen Pi's. Pi hier. Oder nennen wir es Pj vielleicht. Dann können wir den Funktionstermgezögerte angeben. Der schickt nämlich so einen Tupel auf die J-Komponente. Eine Lösungsaufgabe dazu kann sein, nachzurechnen, dass es wirklich stimmt, dass es wirklich ein Limes ist. Das heißt, einmal Kegelbedingungen checken und dann Terminalitätsbedingungen. Da wir nur 5 Minuten für die ganze Position haben, will ich das jetzt nicht machen, aber euch noch ein bisschen versuchen, diese Formel zu erklären, indem wir nochmal ein Beispiel durchdenken. Nämlich das Beispiel, wo die Kategorie I das wandelnde Produkt ist.
Eine Kategorie I, also das
Feld. Da sind die Tupel nämlich gar nicht so schlimm. Dann sind es ja Tupel, die durch die Objekte von I indiziert werden. Ich sollte hier Ob von I schreiben. Sorry. Da gibt es aber nur 2 in diesem Fall. Das heißt, das sind einfach Paare. Ein X-Herzchen, ein X-Diamant. Und diese Bedingung hier, die fällt weg, weil in der Indexkategorie gibt es als Einzigmorphismen nur Identitäten und für die gilt das trivialerweise. Das heißt, dann sagt diese Formel, dass der Limes von F einfach gegeben ist durch die Menge aller Paare, Klammer auf, X-Herzchen, X-Diamant, Klammer zu. Also durch das kartesische Produkt von den beiden Mengen. Und dann sagt einfach mal ja schon gelernt, dass das Produkt von 2 Mengen in der Kategorie der Mengen das kartesische Produkt ist. Man sagt auch, dass die Kategorie der Mengen vollständig sei. Vollständig heißt eine Kategorie dann, wenn sie alle kleinen Limiten betrifft. Und ein kleiner Limes ist ein Limes für einen Funktor, wo die Indexkategorie, die Quellkategorie klein ist.
Ein metrischer Raum heißt vollständig, wenn jede Kosifolge einen Limes hat. Eine Kategorie heißt vollständig, wenn jeder Funktor da hinein mit einem kleinen Limit einen Limes hat.
Genau. Merkung. Also ist die Kategorie Z vollständig. Besitzt alle kleinen Limiten. Und das ist jetzt ein Unterschied zur Analysis, ja, wo wenige Folgen im Grenzwert haben. Hier ist es so, jeder Funktor nach Set hinein, wenn nur die Quellkategorie klein ist, hat ein Limes und Buffet. Das ist oft so, dass in der Algebra, und im weitesten Sinne gehört die Kategorientheorie zur Algebra, manche Dinge einfacher sind als in der Analysis. In der Analysis konvergiert es manchmal, in der Analysis ist eine Funktion manchmal beschränkt, und in der Algebra geht es entweder gar nicht oder immer. So ist es. Das macht nicht das ganze Teilgebiet einfacher, aber es ändert schon qualitativ so ein bisschen das Ziel. Wollte die Formel sehen, dass auch jeder Funktor einen Koeffizienten hat?
Ja.
Sag nicht. Aber Frau Lehr hat ja halt jetzt wieder etwas für nächstes Merken.
die erste Zeile genauso wie eben. Also die erste Zeile genau abschneidet, die zweite Zeile, dann dieses F einer Kohle. Dann nehme ich dann Kohle im F. Und jetzt kommt eventuell ein cooler Moment, weil ihr anfangen könnt, so im Kopf so einen Wörterbuch aufzubauen. Der Limit hier, der war eine Teilmenge vom Produkt. Teilmenge ist klar, weil nach dem Deckelstrich kam irgendeine Bedingung. Und wovon war er eine Teilmenge? Wir können das auch rechts hier noch hinschreiben. Das ist eine Teilmenge von einem riesigen tatsächlichen Produkt. Überall. Also der Limes ist eine Teilmenge vom Produkt. Und der Kolimes ist eine Faktormenge von der Beziehung gemachten Teilen.
Ich müsste nicht FI schreiben.
Ja, danke, das ist falsch. Ja, Z. So, jetzt nehme ich also eine riesige Beziehung gemachte Vereinigung. Und dann teile ich eine Glenn-Selektion raus. Ich sollte also nur eine Menge von Eglens treffen. Und zwar, welche ist das hier? Wir fordern, dass das da jetzt wieder zu dem ist. Für alle x in f nach i und für alle f von i nach j. Wir fordern das von der Schlange, dann noch alles, was sich zwangsläufig ergibt, wie beim Co-Gleichmacher auch, und sonst nichts mehr. Also wir nehmen gerade so viele Identifikationen vor, die nötig sind, damit das überhaupt ein Co-Kegel wird. Und die Abbildung hier oben rein, das Jod hat ihn, das ist die Abbildung, die mit x abbildet auf die Grenzklasse von x. Wobei das x auch passt wird als ein Element in der Iten, in den Iten-Summanden hier. Kann ja sein, dass die F und I nicht gejunkt sind. Da muss ich ja sagen, in welchen Summanden ich das x meine. Das macht Sinn. Die Kategorie der Menge ist nicht nur co-vollständig. Er ist nicht nur vollständig, sondern auch co-vollständig. Also ist er co-vollständig.
Kann man das so als Muster erkennen, dass bei Co-Limiten schon häufiger Äquivalenzklassen vorkommen und bei Limiten dann eher nicht?
Ja, definitiv. Das ist ein ganz, ganz wesentliches Muster. Limiten stelle ich mir immer vor als Teilmengen von einem kartesischen Produkt oder ein bisschen allgemeiner gesprochen, so dass es auch nicht nur in der Kategorie der Mengen stimmt, sondern immer stimmt. Limiten stelle ich mir vor als Unterobjekte von einem kategoriellen Produkt. Und Kolimiten stelle ich mir immer vor als Quotientenobjekte, sowas wie Quotientenmengenverschlungen, von einem Koprodukt. Und das ist eine wahre Aussage und die kann man auch formalisieren und ist bereits gemacht, steht nicht im Transkript. Allerletzte Bemerkung, bevor wir dann die letzten 5 Minuten haben mit Bewahrung. Dieselbe Formel, die hier steht für den Limes, kann man auch verwenden in der Kategorie der Vektorräume. Das, was hier rauskommt, da kann man nämlich wieder eine Vektorraumstruktur drauf definieren. Aber man kann nicht diese Formel hier verwenden in der Kategorie der Vektorräume. Da wird man es nicht mal schaffen, eine Vektorraumstruktur drauf zu definieren. Trotzdem ist die Kategorie der Vektorräume auch co-vollständig. Nur mit einer anderen Formel. Und der tiefere Hintergrund dafür ist, wollen wir es im Kanon auch sagen, weil die Kategorie der R-Vektorräume monadisch ist über der Kategorie der Mengen.
Das war der Kanon, ja.
Okay.
Ach so, ja genau, aber ich hatte einen Schatten. Also.
Also von dem, was Ihnen gesagt hat, dann wir morgen vielleicht einen Schatten machen.
Ja.
Denkst du eigentlich, dass das Schatten morgen? Darfst du ein Glas Tee machen?
Das soll ich zum Schatten, ja genau, aber vielleicht ohne Beweis.
Ach so, okay.
Oder mit dem geilen Beweis. So Yoneda-Style, drei Schritte fertig.
Oder es kann auch etwas beeinflusst? Ja, egal.
Ja.
Aber wie gesagt, die Beispiele dazu sind halt toll, glaube ich.
Ja. Und mach auf jeden Fall auch das Kosinus links affiniertes zu Delta, links affiniertes zu Sinus.
Das auch, okay. Ja.
Darf ich erklären, warum Kosinus mit Kosinus vertauscht wird. Beispiel, also letzte Sache habe ich noch. Sein V und W R weggeräumt. Dann ist ein Sinus des Diagramms was nur aus V und W besteht und den Identitäten. Das ist jetzt nicht die Skizze der Indexkategorie, sondern die Skizze des Diagramms. War das schon die 5 Minuten, Kilian?
Ich war nicht schuldig.
Okay. Dann ist ein Limit dieses Diagramms gegeben durch kartesische Punkte. Das wissen wir schon, der gewissen Limiten, die diese Form haben, sind Produkte und Produkte, die man direkt räumen, sind durch kartesische Punkte gegeben. V Kreuz W, hier I V, da I W. Das hier war die Menge der Tuche. V, W. Und das war die Projektionsabwägung. Gut. Und das da heißt also auch Limes Diagramm, ja. Weil es ein Kegel ist. Ich sehe auch wirklich alle Modelle, die zu dir gehören. Und es ist halt determinant. Jetzt tun wir auch das gesamte Diagramm, so wie es da steht, den Vergissfunktor anwenden. Den Vergissfunktor von der Kategorie der R-Vektorräume in die Kategorie der Menge. Zur Erinnerung, der schickt den Vektorraum Z auf Z und eine lineare Abbildung ist Alpha auf Alpha. Wie bitte?
Aber wie heißt denn das der 2?
Wie der freie Punkt aus?
Ja, das ist doch eher V gesagt, man vergisst das.
Ja, ja, aber auch der Schock den Vektorraum gegeben gerade.
Soll ich den freien Vektorraumpunkt dann die nennen?
Ne, den nimmst du F und den Vergisspunkt unten vielleicht für Underline Z. Okay, also jetzt lass uns, letzte Sache, die wir heute machen, lass uns auf dieses Diagramm den Vergisspunkt anwenden. Überleg dich im Kopf, was da rauskommt. Das ist im Wesentlichen dasselbe Diagramm. Nur, dass wir es überall vergessen haben, dass es Vektorräume sind. Das Besondere ist, dass das Diagramm, was da rauskommt, ist wieder ein Limes-Diagramm. Weil der Limes in der Kategorie der Mengen von V und D, also das Produkt, ist ja auch gegeben durch das kritische Produkt. Wenn wir F den Funktor auf dieses Limes-Diagramm anwenden, erhalten wir wieder ein Limes-Diagramm. Und man drückt es dann so aus, der Funktor F bewahrt Limiten. Wir haben das jetzt hier nur für Produkte gesehen, aber es stimmt auch für beliebige, für beliebige Formen von Limiten. F bewahrt Limiten.
dieser eine. Dieser konkrete Punkt, der bewahrt die Limiten.
Er bewahrt aber nicht Co-Limiten.
Er bewahrt nicht Co-Limiten.
Warum?
Starten wir wieder mit demselben Diagramm, also nur unten, V und B. Was ist dann der Co-Limit in der Kategorie der Vektorräume? Hat nichts zu tun mit dem gemachten Vereinigung, sondern es war auch wieder V-Kreuz B. Das hatten wir am Ende von Tag 1 auch noch diskutiert. Die Abbildung nach oben, die man sich im Co-Limit fürs Co-Limit braucht, waren dann die Jota, das waren die Einwertungen. Da geht V auf V,0 und da geht B auf B,0.
Ja. Ich kann mir ausdenken, ob das dann auch das kathetische Produkt
ist. Ja, ja, genau, richtig. Ja, das auch. Aber für. Und dann würde der sogar Co-Produkte bewahren. Dein Kritikpunkt, von der Kategorie der Milchnummer in die Kategorie der Menge. Aber der bewahrt eben nicht Co-Produkte und also schon gar nicht alle Co-Limiten, weil der Co-Limit von diesem Diagramm wäre gegeben auch wieder durch V-Kreuz W mit den Notas nach oben. Wenn wir jetzt den Vergisspunkt darauf anwenden, kommt circa dasselbe Diagramm raus, nur jetzt in der Kategorie der Mengen. Und dort ist es kein Co-Limit-Diagramm, weil das echte Co-Limit-Diagramm wäre gegeben durch die bezugsgemachte Vereinigung oder etwas dazu isomorphen, aber nicht durch das kathetische Produkt. Und Matthias Born wird euch zeigen, eine super schicke Begründung, warum es völlig offensichtlich ist, dass F alle Limiten bewahrt, aber nicht unbedingt alle Co-Limiten. Und die Begründung, die euch Matthias geben wird, das wird nicht nur eine sein, die für F funktioniert, sondern funktioniert für ganz, ganz viele Funktoren. Und insbesondere Tabeas Beispiel, Vergisspunkte von metrischen Räumen nach Mengen. Dieser Punkt hat bewahrte Limiten und Co-Limiten. Und das wird auch automatisch aus Matthias seiner Erklärung folgen. Weil das zwei fungiert hat, ne? Das ist klumpigen Raum machen und diskreten Raum machen.
Ja, aber das stimmt immer nicht.
Weil klumpig nicht geht bei metrischen Räumen?
Also topologische Räume, ja.
Ja.
Aber, und in metrischen Räumen existieren überhaupt Co-Limiten. Was ist denn der Co-Limit? Das Co-Produkt von zwei metrischen Räumen. Das ist der Abstand von dem Punkt links und dem Punkt rechts.
Ah ja, okay.
Den müsstest du ganz groß machen, um zu sehen, weil du nicht die Großzüge machen musst.
Kann ich nicht lieben gehen?
Nee, weil es könnte sein, dass es links zwei Punkte gibt, die Abstand 1000 haben. Das müsste dann aber Abstand werden.
Aber kann ich nicht erst mit dem Arcus Tangens alle Abstände in beiden Dingern so machen, dass sie nur noch höchstens 1 sind?
Ah.
Und dann?
Das hört sich gut.
Na?
Aber vielleicht geht es dann.
Trotzdem nicht, ja, ja. Müssen wir gleich mal nachdenken. Genau. Habe ich was? Ich schreibe noch einen Slogan hin und dann habe ich frage ich Matthias, ob ich das bewerten habe.
Nur eine kritische Bemerkung. Der Hornpunkt dort, den wir letztes Mal kennengelernt haben, vorletztes Mal, der Co-Variante Hornpunkt dort. Der bewahrt auch nie. Bewahrt. Alle gestützt.
Hat das was mit der Eigenschaft zu tun, dass die treu sind?
Nee. Die sind auch nicht unbedingt treu. Die sollen von
aber der Vergisspunkt.
Der Vergisspunkt ist treu, genau, aber auch das hat nichts zu tun. Oder nicht so viel damit zu tun, dass das für seine Mieten bewahrt.
Und warum ist der Hornpunkt von
treu? Wir können Beispiele machen, um zu sehen, dass er nicht treu ist. Also ein konkretes Beispiel wäre vielleicht die Lehrmengen. Lehrmengen unterstrichen, das ist dann ein Punkt, der fast immer leere Mengen produzieren wird. Und du hast aber auch die Jüngste gesehen, dass Vollkämpfen von Isomorphie reflektieren. Und das würde der dann.
Ist das
also ich glaube, wir gehen über zur freien Fragestunde, ja?